Seit heute gilt für russisches Erdöl, das mit Tankern geliefert wird, ein weltweiter Preisdeckel von $60 je Fass. Entschieden haben das die westlichen Industriestaaten als Teil der Sanktionen gegen Russland wegen des Überfalls auf die Ukraine. Die EU, die USA und andere westliche Länder haben für sich selbst darüber hinaus ein vollständiges Einfuhrverbot für russisches Tankeröl erlassen. Norbert Rücker leitet den Bereich Wirtschaftsforschung beim Bankhaus Julius Bär in Zürich. Dort ist er jetzt für uns am Telefon. Guten Tag, Herr Rücker.
Guten Tag.
In Kommentaren heißt es, der Preisdeckel sei ein groß angelegtes Experiment mit ungewissem Ausgang. Was meinen Sie? Wird es funktionieren?
Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung, weil bei uns auch stellen sich Fragen. Wir sind gespannt, den Markt zu beobachten, wie er mit dem Preisdeckel in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten umgehen wird.
Gut, also Sie sagen alles offen oder neigen Sie dann doch zu einer Tendenz?
Wir erwarten nicht, dass dieser Preisdeckel jetzt einen großen Einfluss auf die Versorgungslage hat. Sprich, dass dieser Preisdeckel dazu führt, dass der Ölpreis weiter ansteigt und wir wieder weiterhin ein Inflationsproblem haben.
Gut, aber was könnte denn überhaupt passieren? Der russische Präsident Putin hat ja schon gesagt, man lasse sich das nicht vorschreiben. Wer nicht angemessen zahlt, bekommt kein russisches Öl mehr. Aber die russischen Staatseinnahmen sind ja weitgehend auch auf das Öl aufgebaut. Also wird er das durchhalten können?
Ja, wenn man den Markt anschaut, dann gibt es ja mittlerweile sozusagen drei Gruppen von möglichen Käufern von russischem Erdöl. Die sich eben nicht mehr Käufer sind, die ein Embargo folgen, das sind primär Nordamerika, Europa und auch Japan. Dann die zweite Gruppe, wo tendenziell bei diesem Mechanismus der G7 mitmachen könnte. Das heißt, sie folgen dem Preisdeckel. Dafür bekommen sie weiterhin Zugang zu den europäischen Dienstleistungen bezüglich Handel, Logistik, Versicherung und so weiter. Und dann die dritte Gruppe, die mehr oder weniger sagt, Europa brauchen wir nicht, wir brauchen nicht die Logistik, wir können da selber dafür sorgen und mehr oder weniger diesem Preisdeckel nicht folgt. Und bei uns, die große Frage, die sich stellt, ist, inwiefern kann diese dritte Gruppe eben dafür sorgen, dass der komplette Handel von russischem Erdöl eigentlich absorbiert wird, dass wirklich dass Europa eigentlich keinen Hebel mehr hat auf den Handel von russischem Erdöl und Rohölprodukten.
Diese dritte Gruppe, verstehe ich Sie richtig, Indien, China sind da wichtige Player?
Absolut, das ist sehr asienorientiert. Und da muss man sich schon bewusst sein, dass diese Dominanz von Europa, was eben Versicherungsdienstleistungen, Handelsdienstleistungen betrifft, bezüglich russischem Erdöl, dass sich das wirklich sehr verschoben hat. Die Händler, um Beispiel zu geben, die sitzen heute nicht mehr in Genf, die sitzen eher im Nahen Osten. Die Versicherungsdienstleistungen, die werden aus Asien heraus übernommen, nicht mehr aus London heraus. Und die ganzen Flotten, diese Schiffe, die finden sich auch immer häufiger in russischer Hand oder insbesondere in asiatischer Hand. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, höchstwahrscheinlich, dass wirklich diese Wertschöpfungskette sich nach Asien, Nahen Osten verlagert hat, in Zukunft komplett alle Exporte von russischem Rohöl und Rohölprodukten absorbieren kann. Aber da stellen sich eben Fragezeichen.
Fragezeichen, eins würde ich gleich mal an dieser Stelle anbringen. Sie haben gesagt, es geht da auch um westliche Dienstleistungen. Ein zentraler Punkt sind ja Versicherungen für die Tanker. Und da spielt eine internationale Versicherungsgruppe in London eine zentrale Rolle, die da also einen großen Teil dieser Geschäfte abwickelt. Was hat es damit auf sich?
Diese Dienstleistungen, die haben sich wirklich in all diesen Jahren schon weiter weggeschoben von aus Europa heraus. Und das ist eine Folge der Sanktionspolitik. Das hat unter anderem auch damit zu tun, wie Europa Iran sanktioniert hatte. Denn es gab immer Käufer auf dem Weltmarkt, die wollten iranisches Öl kaufen können. Um das trotzdem machen zu können, damals haben sie angefangen, ihre eigenen Versicherungen aufzusetzen. Da kamen vielleicht staatliche Betriebe zum Zug. Sie haben angefangen, ihre eigene Flotte aufzubauen. Und diese Entwicklung von vor einigen Jahren hat sich insbesondere in den letzten 12 Monaten, insbesondere dieses Jahr, weiter verstärkt. Und deswegen denke ich wirklich, dass Europa, und dass man unterschätzt, inwiefern Europa eigentlich diese Dominanz bezüglich dem Handel von russischem Erdöl und Erdölprodukten verloren hat.
Also auch diese Versicherungsgruppe, also nach dem, was ich da mir angelesen habe, geht es da um diese ganz großen Versicherungen. Also wenn Tanker auseinanderbrechen, dann wirklich eine Ölkatastrophe, irgendwas, da muss man sich gegen versichern lassen. Und das sei, so habe ich das zumindest zur Kenntnis genommen, immer noch weitgehend nur in London möglich.
Ja, da haben wir schon leicht andere anekdotische, leider eben nur Evidenz, dass große Schiffe zum Teil auch staatliche Unterstützung, also staatliche Versicherung genießen können aus Asien heraus, dass die Schiffe unter anderem auch stark aufgekauft wurden von Russland selber. Und inwiefern diese Logistik eben jetzt die Kapazität aufweist, unabhängig von diesem Preisdeckel zu operieren, das ist wirklich eines der großen Fragezeichen, das sich für uns stellt und das sich, glaube in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten zeigen wird.
Jetzt nochmal zu den wirtschaftlichen Folgen, die da möglicherweise eintreffen können. Sie haben zu Beginn gesagt, Sie erwarten da auch keine größeren Verwerfungen. Aber möglicherweise läuft ja die Konjunktur in China jetzt wieder an, wenn da Corona-Lockerungen kommen. Die Chinesen kaufen möglicherweise günstiges russisches Öl. In Europa kauft man teures amerikanisches oder saudi-arabisches Öl. Wie auch immer, heißt das, am Ende haben sich diejenigen, die die Sanktionen beschlossen haben, ins eigene Fleisch geschnitten?
Das würde ich nicht ganz so drastisch bezeichnen, aber es ist absolut recht, dass diese Thematik von dem Ölembargo und diesem Ölcap bezüglich Russland nur eines der vielen Themen ist, das zurzeit den Ölmarkt beschäftigt. Ein anderes großes ist genau die wirtschaftliche Ausblick in China, die Pandemie. Ein anderes ist, wie aber eben auch gewisse strukturelle Verschiebungen sich auf dem Ölmarkt abzeichnen. Beispielsweise haben wir sehr stark ansteigende Produktion, der Erdölproduktion in Nordamerika, insbesondere in den USA. Wir haben massiv ansteigende Exporte. Das ist wirklich der nordamerikanische Kontinent, der zum großen Teil jetzt für Europa, aber auch für gewisse asiatische Käufer eigentlich für Russland in die Bresche gesprungen ist. Wenn wir all diese Themen zusammennehmen, gehen wir schon eher davon aus, dass der Ölmarkt sich normalisiert. Wir sehen nicht, dass sich eine Angebotslücke aufmacht, insbesondere weil die Nachfrage stagniert, nicht nur wegen dem wirtschaftlichen Rückhalt, sondern auch wegen strukturellen Themen. Es ist sehr spannend zu sehen, dass sich die Energiewende auf der Straße abzeichnet, dass die Ölnachfrage in Europa, aber auch ansatzweise, ich sage bewusst ansatzweise in China, einen Peak eigentlich erreicht, einen Höhepunkt erreicht und strukturell eigentlich zurückgehen sollte,
ja,
also in den nächsten Jahren.
Danke herzlich für diese Einschätzung, Herr Rücker. Nach Zürich ist der Leiter des Bereichs Wirtschaftsforschung beim Bankhaus Julius Bär. Dankeschön, Herr Rücker.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.